So, ihr Lieben, da sind wir ein bisschen in Schwung gekommen. Also Heidelberg ist auch ein intensives Pflaster. Es sind so viele Leute, die so interessiert im spirituellen Leben sind. Und das heißt, mein Tag ist total voll. Das ist sehr schön. Ich habe gedacht, dass ich heute über etwas sprechen möchte, was uns allen sehr helfen kann in unserem spirituellen Fortschritt. Es ist das Thema Mitgefühl. Es gibt bestimmt Situationen, wo wir uns in unserem Leben schon darüber Gedanken gemacht haben. Und die meisten von uns wissen, was für unglaubliche Herausforderungen es sein kann, Mitgefühl oder Compassion im Leben einzusetzen, besonders dann, wenn man gefordert ist vom anderen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man diese Tugend entwickelt, dass man viel besser Konflikten begegnen kann und auch viel besser durchs Leben kommt. Und deswegen möchte ich gerne darüber sprechen. Ich darf jetzt nochmal sehen, ist das aufgeschlagen? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yat Brajamanam Svaruchaiva Sarvato Lokastrayo. Oh, sorry, ist angeschrieben. Ja, gut. Also, dann lass mich ein richtiges Versmaß finden. Ja. Yad Brajamanam Svaruchaiva Sarvato. Lokastrayo Hyanu Vibraja Janta Ete. Jannavrajan jantu shuye nanukraha.
Jannavrajan jantu shuye nanukraha.
Brajanti badrani charanti ye nisham.
Brajanti badrani charanti ye nisham.
Yat brajamanam svaruchai vasaravato. Lokastrayo hyanu vibraja janta ete. Yana vrajan yantu shuye nanukra. Vrajanti badrani charanti ye nisham. Übersetzung. Die selbstleuchtenden Vaikuntha-Planeten, durch deren Leuchten allein alle leuchtenden Planeten in der materiellen Welt reflektiertes Licht aussenden, können nicht von denen erreicht werden, die zu anderen Lebewesen nicht barmherzig sind. Nur Menschen, die ständig Wohlfahrtsarbeit für andere Lebewesen verrichten, können diese Vaikuntha-Planeten erreichen. Ich möchte euch ganz gerne den Haribol! Da ist mir... Du bereitest mir große Freude, dich zu sehen, Jana Jamali. Euer Priester ist eingetroffen. Ah. Wir haben heute gerade intensiv über dich gesprochen und müssen das nach der... Bitte, blitzt ihr dann plötzlich weg oder habt ihr ein bisschen Zeit? Gut, gut. Krishnas Arrangierung.
Ja.
Ja. Gut. Also, ich möchte euch ganz gerne vorher, Hare Krishna Gauranandini, herzlich willkommen. Ich möchte euch sehr gerne den Zusammenhang, in dem dieser Text steht, vorher vorstellen. Das ist ein Text, der nach der, also am Abschluss der großen Erzählung von Dhruva Maharajas Rückkehr in die spirituelle Welt steht. Dhruva Maharaj war ein Prinz, der in frühen Jahren seinen Palast aufgegeben hatte, um nach Gott im Wald zu suchen und hatte dort eine Gotteserkenntnis. Im Anschluss daran wurde er gebeten, wieder in den Palast zurückzukehren, wo dann eine große und sehr erfolgreiche Herrschaftsperiode antrat. Am Ende seines bewegten Lebens, das geschildert wird im Bhagavatam, tauchte ein spirituelles Luftschiff, man sagt dazu ein Vimana, vor ihm auf, und zwei Gefährten Vishnus, die aus der spirituellen Welt dieses Schiff gelenkt hatten, sagten ihm: Wir sind jetzt gekommen, um dich zurück in deine spirituelle Heimat zu bringen. Und dann sprechen sie im Verlauf der Unterhaltung diesen Text. Ein Text, in dem sie sagen, welche Qualifikation man letztendlich benötigt, um in die spirituelle Welt Eintritt zu finden. Sie sagen, dass es wichtig ist, Mitgefühl oder Barmherzigkeit anderen gegenüber zu entwickeln. Jetzt will ich ganz kurz aus der Erläuterung vorlesen und dann spreche ich ein bisschen über das Thema, hoffentlich auf eine Weise, dass ihr daraus etwas für euer Leben mit also rausziehen könnt. Erläuterung. Hier findet man eine Beschreibung zweier Aspekte der Vaikuntha-Planeten. Der erste ist, dass im Vaikuntha-Himmel weder Sonne noch Mond notwendig sind. Das wird auch von den Upanishaden und der Bhagavad Gita bestätigt. Natat bhashayate suryo na shashanko na pavakaha. In der spirituellen Welt leuchten die Vaikuntha-Lokas alle aus sich selbst heraus. Sonne, Mond oder gar elektrisches Licht sind daher nicht notwendig. In der Tat ist es das Leuchten der Vaikuntha-Lokas, das im materiellen Himmel reflektiert wird. Nur durch diese Reflexion leuchten die Sonnen in den materiellen Universen. Also die Sonnen in den materiellen Universen geben reflektiertes Licht wieder, was sie aus der spirituellen Welt bekommen. Nach dem Leuchten der Sonne leuchten dann die Sterne und Monde. Mit anderen Worten, alle Leuchtkörper im materiellen Himmel bekommen ihr Leuchten von Vaikuntha-Loka, der spirituellen Welt. Aus der materiellen Welt können die Menschen jedoch nach Vaikuntha-Loka gebracht werden, wenn sie unaufhörlich Wohlfahrtsarbeit für alle anderen Lebewesen verrichten. Solche unaufhörliche Wohlfahrtsarbeit kann eigentlich nur im Gottesbewusstsein wirklich getan werden. Es gibt keine philanthropische Arbeit in der materiellen Welt, außer Gottesbewusstsein, die einen Menschen 24 Stunden am Tag beschäftigen kann. Ein Krishna-bewusster Mensch plant ständig, wie er die leidenden Menschen zurück nach Hause, zurück zu Gott bringen kann. Selbst wenn man keinen Erfolg hat, alle gefallenen Seelen zu Gott zurückzubringen, ist der Pfad nach Vaikuntha-Loka dennoch offen, weil man sich bemüht hat im Krishna-Bewusstsein. Man wird persönlich qualifiziert, die Vaikuntha-Lokas zu betreten. Und wenn jemand solch einem Gottgeweihten folgt, kommt er ebenfalls nach Vaikuntha-Loka. Andere, die neidische Tätigkeiten nachgehen, Ernung wieder, sind als Kamis bekannt. Kamis beneiden einander. Nur um ihrer Sinnenbefriedigung willen bringen sie es sogar fertig, Tausende von unschuldigen Tieren zu töten. Es gibt andere, die Gyanis, die Enthaltung auf sich nehmen, um Befreiung zu erlangen. Yogis sind ebenfalls eigentlich um ihre eigene Erhöhung besorgt, indem sie versuchen, mystische Kräfte zu erlangen. Gottgeweihte oder Vaishnavas aber, die Diener des Herrn sind, treten vor, um im eigentlichen Arbeitsfeld des Gottesbewusstseins gefallene Seelen zu befreien. Nur gottesbewusste Menschen sind geeignet, in die spirituelle Welt einzutreten. Das wird ja in diesem Vers klar gesagt und wird auch in der Bhagavad Gita bestätigt, wo der Herr sagt, dass niemand ihm lieber ist als derjenige, der die Botschaft der Bhagavad Gita in der Welt verkündet. Namo Om Vishnu Padaya, O Krishna Prashtaya Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Andreas, du bist doch ein starker Mensch. Könntest du versuchen, diesen Tisch, ey, ich warne dich, der ist ein bisschen schwerer, als er aussieht, hier hin tun? Dann kann ich nämlich die Bücher dort parkieren und dann... geht es? Super. Danke. Da kommt das alles gut hin.
Ja. Der ist aber
Krishna. So, der ist so, das ist ein Krishna-Tisch. Die sind wackelig. In der letzten Erscheinung Krishnas, als er als Chaitanya Mahaprabhu erschienen ist, hat er drei spirituelle Prinzipien erwähnt, die nötig wären für einen Menschen, der wirklich spirituellen Fortschritt machen möchte. Das erste ist Nama Ruchi, viel Geschmack am Chanten der heiligen Namen. Ruchi heißt so viel wie Geschmack. Das zweite Prinzip heißt Jivadaya, Mitgefühl für alle Wesen. Und das dritte Prinzip, Vaishnava Seva, dass man Menschen auf dem spirituellen Weg, den Vaishnavas, einen Dienst erweisen sollte. Das sind die drei Säulen sozusagen, auf denen, wenn man die ausführt nach Chaitanya Mahaprabhu, dann kann man sich ein bisschen über Wasser erhalten. Ich denke immer an diese alten Pfahlbauten, die vor einiger Zeit im Bodensee gestanden haben. Da waren Häuser so durch Fehler über Wasser gehalten und Menschen lebten drin. So kann man auch über dem Wasser des materiellen Lebens leben. Wenn man in seinem Leben den Geschmack am Heiligen Namen kultiviert. Hare Krishna. Und wenn man dann, nachdem man für sich etwas getan hat oder nach innen gegangen ist, dazu kommt, anderen mit Mitgefühl zu begegnen. Nicht mit dem Wunsch, etwas von ihnen zu kriegen, sondern ihnen etwas zu geben. In diesem Text heißt es dann, wird dieses Thema aufgegriffen, dass nur diejenigen, die anderen mit Mitgefühl begegnen, in der Lage sind, die spirituellen Welten zu erlangen. Das ist interessant, vor ein paar, ich glaube von etwa einer Stunde oder so, habe ich mit zwei sehr liebenswürdigen Gästen gesprochen über die Heiratsversprechen. Wir kamen da aufgrund unseres Gesprächs drauf und ich wollte ihm mitteilen, was so in einer Hochzeit der Mann der Frau gelobt und umgekehrt, was die Frau dem Mann gelobt. Gelobt ist das deutsche Wort. Und wollte euch mal gerne das Heiratsversprechen hier wiederholen. Entweder, also der Mann sagt zur Frau und umgekehrt die Frau zum Mann: Ich gelobe, dass ich dir sowohl in materieller wie auch in spiritueller Hinsicht also dich in materieller und auch spiritueller Hinsicht unterstützen werde. Nicht? Das ist also um jemanden in materieller Hinsicht oder und auch in spiritueller Hinsicht zu unterstützen, muss man Mitgefühl haben. Man muss sich in die Person hineindenken können. Und wenn da mal Unterstützung besonders nötig ist, also wenn der andere vielleicht einen Durchhänger hat, wenn ich das mal so sagen soll, dann ist man eben da und rennt nicht weg, wie es im Westen üblich ist. Und steht zu der Beziehung und hilft sich da. Dieses Prinzip ist aber nicht nur in zweier Beziehung nötig, um zu reifen, sondern jeder von uns muss es lernen, in seinem Leben dieses Mitgefühl aufzubringen. Ich merke das in meinem Leben, ich bin ja nicht verheiratet, wie ihr wisst, ich merke, dass ich in meinem Wirken nicht einfach davon komme, einfach nur neutrale Vorlesung zu geben und mich dann zurückzuziehen in meine kleine Höhlenwelt, sondern dass es sehr wichtig zur Reifung ist, Mitgefühl mit anderen Menschen zu entwickeln, sich in sie hereinzudenken und sie dann auch zu ihrem Nutzen zu erheben. Das ist ein ganz wichtiges spirituelles Prinzip, was auf dem Verständnis beruht, dass der andere ja eigentlich ein Teil Gottes ist. Nicht ein, wenn wir so nach mit der oberflächlichen Betrachtung jemanden anschaut, dann bestehen unglaublich viele Unterschiede. Der eine, und es kann so sein, dass ich jemanden bevorzuge, weil mir irgendwie die Art besonders gut gefällt oder vielleicht die Haarfrisur oder das Parfüm. Ich meine diese Äußerlichkeiten und so. Aber das ist eine materielle Sicht. Die spirituelle Sicht wäre, dass ich einfach sehe, in dieser Person ist eine Überperson, eine Transperson gegenwärtig, die ein ewiger Diener Krishnas ist und auf dem Weg zurück in die spirituelle Welt oder auf dem Weg der Entwicklung. Es ist ganz wichtig, so zu schauen. Und diese Schau entwickelt sich immer dann, wenn man sich mit dem Begriff Respekt auseinandersetzt. Respektare oder Achtung, Respekt, bedeutet nochmal zu schauen. Re heißt nochmal und Spektare heißt schauen. Aber wenn ich nochmal schaue auf einen Menschen und auf eine Situation, werde ich sehen, spirituell, super. Ich sage das heute, möchte darüber sprechen, weil ich sehr oft gesehen habe, dass in spirituellen Bewegungen oder spirituellen Kreisen einerseits unglaublich viel spiritueller Fortschritt gemacht wird, aber andererseits auch ein massives Ego entstehen kann und massive Ego-Probleme auftreten. Das fällt direkt auf. Also man muss da nochmal schauen, wenn man das sieht. Und zwar nicht mit Respekt, sondern mit... Ja, vielleicht kann man selbst das mit Respekt sehen. Also vielfach kann es geschehen, dass man auch spirituellen Fortschritt macht und dabei parallel das Ego fortschreiten lässt. Mensch, bin ich ein großer Transzendentalist, bin ich bewandert und beflossen. Und meine Vorlesungen treffen genau den Kern der Sache und ins Zentrum des Herzens meiner Zuhörer, mindestens. Gehen sogar da durch vielleicht. Lassen Löcher im Herz. Nein. Es ist ein unglaubliches Thema für Menschen, die im spirituellen Leben drin sind. So dass normalerweise der Sitz, auf dem ich hier bin, als ein heißer Sitz angesehen wird. Gefährlich, weil er höher ist als der von euch. Hari Bol. Es wird davor gewarnt, dass man unter dem Namen des spirituellen Fortschrittes lediglich sein Pratishtha, den Wunsch nach Ansehen, nährt und aufbläht. Und so Mitgefühl ist etwas, was uns aus unserem kleinen Ego-Welt oder aus unserem Ego-Kreis herausführt und ist deswegen eine total wichtige spirituelle Schutzmaßnahme, aber auch ein wichtiges spirituelles Prinzip. Es ist nicht nur, dass ich Mitgefühl entwickeln sollte, damit ich beschützt werde vor falschem Stolz. Nein, es ist auch wichtig, dass ich andere eben sehen kann als Teile Gottes. Das hat also nicht nur einen Selbstzweck, der für mich nützlich ist, sondern ich sollte auch anderen um ihrer selbst willen, weil sie eben Teile Gottes sind und förderungswürdig, helfen. Erst wenn ich das verstanden habe in meinem spirituellen Leben, werde ich greifbaren Fortschritt machen. Ich möchte euch an dieser Stelle gerne an den Yogi erinnern, der im Himalaya meditierte. Ich weiß nicht, ob ihr im Himalaya schon wart. Da gibt es einen Pilgerweg, der nach Muktinath führt. Der Weg, Muktinath heißt, ist ein Name Vishnus, der Herr der Befreiung vom materiellen Dasein gewährt. Und da geht man an dem heiligen Gandaki-Fluss vorbei, durch das Tal. Das ist wunderbar und romantisch hochziehen. Und plötzlich, während du so pilgerst und gehst, musst immer auf wackeligen Brücken, die noch wackeliger ist als ein Krishna-Tisch, diesen Gandaki laufend überqueren, siehst du plötzlich links, also wenn du nach Muktinath gehst, wenn du also aufwärts gehst, im Berg Höhlen. Ungefähr so hoch, eine Höhle nach dem anderen. Und wenn du fragst, was denn das für Höhlen sind, dann werden dir die Leute sagen, die Sherpas, wenn du sie triffst, da haben sich in alten Zeiten die Yogis abseilen lassen. Die sind vom Bergesgrat gekommen, also von oben, weil du kannst sie nicht von unten erreichen. Das sind ganz steile Wände. Da wird selbst Reinhold Messner nicht hochkommen. Da geht man also irgendwie so von hinten über den Bergesgrat und dann wird man mit einem Seil wirklich abgelassen. Wenn du da reingehst, du kommst nicht mehr raus, es sei denn, du kannst die mystische Yoga-Art des Fliegens, was auch einige können. Und dann seilst du dich da ab, gehst in diese Höhle und wärst ein Pranaria. Pranaria heißt, du ernährst dich nur vom Prana. Hari Bol. Keine Sweets mehr. Und lebst dort und gehst dem Yoga-Pfad nach. Und es wird gesagt, selbst diese Yogis haben ein Betätigungsfeld noch nicht erreicht, nämlich dass sie sich im wirklichen Tätigkeitsfeld mit den Menschen bewähren und dort Mitgefühl und nicht Abkanzelung praktizieren. Nur ein Yogi lebte da in der Höhle und meditierte, konnte sich wirklich nur von Prana ernähren und meditierte für die Zeit von 8 Jahren. Aber nach 8 Jahren hatte er das Gefühl, er kommt nicht voran. Und so tat er dann, was die Möglichkeit ist, er warf Steine ins Tal, um auf sich aufmerksam zu machen und sich aus der Höhle dann abholen zu lassen. Da gibt es Leute, die holen dich ab, wenn einer das nicht schafft. Er dachte sich bei sich, also das hat keinen Sinn, ich mache einfach keinen Fortschritt. Ich gehe zurück ins Dorf, heirate und führe ein ganz gewöhnliches Leben. Aus und vorbei mit der Yogi-Sache. So, er ging dann, ließ sich hochbringen und ging in die Richtung Heimat, fand aber auf dem Wege etwas, was ihn zur Umkehr bewegte. Was er sah, war ein Mann, der versuchte, mit einem Faden, so wie diesem hier, eine Eisenstange durchzusägen. Was machst du denn da? Fragte der Yogi den Mann. Ich säge mit dem Faden eine Eisenstange durch und nebenbei singe ich die heiligen Namen Krishnas. Es dauert aber sehr lange, bis du sie durchgerieben hast. Kein Problem, sagte der Mann, ich habe Zeit. Man kann nicht alles in 10 Tagen erreichen und auch nicht in 8 Jahren. Oh, sagte der Yogi, danke. Ging wieder zurück zum Himalaya und ließ sich wieder abseilen. Wenn der so viel Geduld hat, habe ich auch Geduld. Aber nach weiteren 4 Jahren war er immer noch der Ansicht, dass er wirklich es zu nichts brachte, ließ sich also wieder raushiefen und wollte jetzt endgültig das Handtuch schmeißen. Hare Krishna, Sven, was hast du vor? Da ist ein großer Heiliger unten angekommen, nehme ich mal an. Danke, Sven, ist das dein Ernst? Hare Krishna. Ja, ich danke dir. Das ist eine, also vielen herzlichen Dank, wer auch immer diese wunderschöne Gelande gemacht hat. Ich werde mich jetzt zusammenreißen und versuchen, einen guten Vortrag zu geben. Danke für die Motivierung. So. Nach 4 Jahren hatte er das Gefühl, er macht doch nicht Fortschritte und hat sich wieder raushiefen lassen aus der Höhle und ging in die Tiefebene, um nach Hause zu gehen, in sein Dorf. Aber da sah er eine Maus, die vor ihrem Loch stand und an einem Felsstück nagte, welche vom Berg heruntergerollt war und ihr den Eingang ihres Mauselochs versperrte. Der Yogi schaute. Er konnte sich jetzt nicht so gut mit ihr verständigen. Was machst du denn da? Fragen. Aber er sah schon, was sie wollte. Sie wollte mit den Schneidezähnen ein Fels durchjagen. Hat die Geduld, sagte der Yogi. Ich versuch's nochmal. Und so ging er wieder in die Höhle. Aber nach 4 weiteren Jahren dachte er, jetzt es ist einfach so, ich bin nicht geeignet für diesen Weg, jetzt reizt mir. Und er ließ sich wieder raushiefen und kam dann irgendwann nach einer langen, beschwerlichen Reise in seinem Heimatdorf an. Die Sonne ging gerade unter. Die Leute machten sich bereit, um schlafen zu gehen. Und er ging über die Straße seines Heimatdorfes. da sah er plötzlich einen Hund, der vielleicht von einem Karren angefahren war, mit einer eitrigen Wunde in der Hinterkeule, sagt man, glaube ich. Eiter trank zwischen seinen Augenlidern hervor und viele Fliegen waren darum. Und der Hund litt also wie ein Hund. Der Mann sah ihn und spürte plötzlich eine Regung, die er bis anhin noch nicht gekannt hatte. Er nahm aus seinem Yogi-Gepäck seinen Trinknapf, ging zum Fluss des Dorfes und holte Wasser, stellte das ab vor dem Hund, der es begeistert austrank. Der Mann fühlte, das ist gut, und ging mit dem Napf wieder nach unten zum Fluss, füllte es wieder auf, gab den Hund ein zweites Mal zu trinken und ging, nachdem der Hund das ausgezüngelt hatte, ein drittes Mal, um Wasser zu schöpfen. Als er zurückkehrte, war anstelle des Hundes ein großer Sadhu, ein Heiliger, der ihm sagte, so, jetzt hast du Mitgefühl gelernt, jetzt geh in den Himalaya, dann wird es jetzt bei dir losgehen mit deiner spirituellen Verwirklichung. Solange du immer nur denkst, mein Fortschritt für mich, Fortschritte machen, mein Leben, mein Interesse, mein, bist du ganz und gar im kleinen Ego-Kreis. Haribol, jetzt geh und meditiere oder chante Hare Krishna, wie du willst. Der Yogi tat das und kam zu den wunderschönsten Erfahrungen von Krishna und wird wahrscheinlich diese Welt direkt aus der Höhle verlassen haben. Aber nicht zum Dorf, sondern in die spirituelle Welt. Ja, ihr lieben Devotees, ihr lieben Mithörer und auch liebe Skeptiker, das Entwickeln von Mitgefühl ist total wichtig auf dem spirituellen Pfad. Und deswegen sagt Chaitanya Mahaprabhu, er hat nur über drei Prinzipien gesprochen und eins davon ist Mitgefühl. Ich werde gleich total praktisch werden. Ich möchte jetzt noch ein bisschen weiter sehen. Sehen wir, ein materielles Leben bedeutet, dass man Mitgefühl nur für sich selber hat, für seinen eigenen Körper. Und wenn man mal verletzt wird von anderen, hat man den großen Wunsch, sich zu rechtfertigen, als würde man in den Krieg ziehen. Hollywood. Jedem das Seine und mir das Meiste, habe ich in Hamburg gelernt, als ein wichtiger Lebensbegleiter, begleitender Vers. Nee, man hat Mitgefühl für sich, man versteht sich ganz gut und man nimmt immer das Beste von sich an, weil man ja das Beste will. Man ist ja grundsätzlich total gut drauf und total liebenswürdig und so weiter. Später tut man dieses Mitgefühl erweitern auf die Leute, die in seiner Familie drin sind. Die Frau oder der eigene Mann oder wenn Kinder da sind. Und es gibt sogar Leute, die man als Patrioten bezeichnet, die's Mitgefühl auf ihr Land erweitern. Deutschland, über alles. Das gab es vor 50 Jahren. Doch wenn im Herzen Hingabe entsteht zu Krishna, werdet ihr sehen, und ihr könnt sogar das richtig messen, werdet ihr sehen, wie dieses Mitgefühl, was ihr bisher nur auf euren Körper und eure kleine Sache gerichtet hat, sich plötzlich wendet und plötzlich als erstes das Gefühl auftritt, ich muss Freundschaft schließen mit den Geweihten des Herrn. Wenn richtige Bhakti oder Hingabe oder Liebe im Herzen entsteht, werdet ihr sehen, ich kann nicht nur für mich selber denken, ich möchte für die Geweihten des Herrn denken. Dann werdet ihr aber sehen, dass von da das Mitgefühl sich noch mehr erweitert und man dann denkt, ich möchte meine Aufmerksamkeit den Menschen geben, die noch nicht im spirituellen Leben sind, die aber gleichzeitig das starke Interesse haben am spirituellen Leben. Ich habe es gestern gemerkt, wir hatten gestern so ein fantastisches Programm gehabt mit ganz vielen liebenswürdigen Menschen, also nicht ganz vielen, ich will mal sagen, doch ganz vielen. Ne? Es nützt ja nichts, wenn du einen Vortrag für 10.000 Leute gibst und die sind alle, was weiß ich, im Krieg machen. Nein, das waren so Leute, die spirituell wirklich interessiert sind, aber noch ihren Weg gesucht haben, noch offen und so, weil da merkt man plötzlich, wie im Herzen denkt, Mensch, möge es all diesen Leuten gut gehen, dass sie nur das Beste erreichen und dass sie ihren Weg finden, der genau ihrem Dharma entspricht und so weiter. Das merkt ein spiritueller Mensch. Also das Mitgefühl, was bisher auf den Körper gerichtet will, dass es mir nur gut geht, dass ich super gesund bin und dass mein Wellness also in jedem Fall versorgt ist, nicht, dass ich klasse einen Yoga gestählten Body kriege, der ayurvedisch eingeölt und eingesalbt für Ewigkeiten lebt. Du merkst plötzlich, wenn wirkliche Hingabe im Herzen entsteht, dann denkst du plötzlich, nein, den Devotees soll es gut gehen, den Geweihten des Herrn. Und dann merkst du, ach, ich will nicht jetzt nur für die Familie der Geweihten des Herrn denken, ich will auch noch weiter. Und du fühlst dich einfach sehr angezogen zu den vielen Menschen, die ein unglaubliches spirituelles Potenzial hat. Prabhupada hat sie genannt, the innocent. Ne? Für uns als spirituelle Menschen auf dem spirituellen Weg ist es sehr wichtig, dass wir dieses Mitgefühl entwickeln, ungeachtet, das ist jetzt sehr wichtig, ungeachtet der mentalen und der physischen, dem physischen Zustand des Menschen. Man erzählt sich vom heiligen Franz von Assisi, dass bei ihm der entscheidende Durchbruch kam, als er der Sohn aus adligem Hause plötzlich der hatte sich wohl ein bisschen verlaufen, oder ich weiß es nicht mehr ganz genau, zu den Leprösen kam. Wisst ihr, was Lepröse Menschen sind? Das sind Lepraerkrankte. Die sind im Mittelalter verbannt worden, möglichst weit von der Stadt entfernt zu leben, weil Lepra als eine ansteckende Krankheit angesehen wurde. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber das war die Ansicht. Die wurden richtig, dass die kein Anstecken wurden, in Leprakolonien hineingesteckt. Und Francisco von Assisi ging also dahin und ging zu den diesen armen Menschen und hatte dann so ein durchschlagendes Gefühl, dass die Geschöpfe Gottes sind und wahrscheinlich näher sind an Gott als die reichen Leute, die nicht die gleiche Dringlichkeit in ihrem Leben verspüren. Und dann sagt er, ihr Geruch, Lepra-Leute riechen intensiv, wurde mir süß. Er hatte also nicht mehr den Ekel, den man aufgrund der körperlichen Auffassung des Lebens hat. Mensch, der sieht nicht gut aus und der riecht an seinen Fingerstümpfen oder wo auch immer die riechen, weiß ich jetzt nicht. Das ist eine sehr, sehr wichtige Übung. Ich war einmal im Himalaya mit einem Devotee, der in seinem Leben vor dem Krishna-Bewusstsein so tolle Autos fuhr, so mit offenen Autos und offenen Haaren durch Basel gedüst ist, ein abenteuerlicher Schweizer, der mir sagte, dass sein entscheidender Durchbruch kam, als er nach Haridwar ging, zu den leprösen Bettlern am Ufer der Ganga, und plötzlich überwältigt wurde von einem Gefühl, sein hatte viel Geld mitgenommen, das Geld umzusetzen in Nahrungsmittel und es dann zu verteilen an diese endlosen Bettlerketten, die da sitzen, für die, die im Hardware mal gewesen sind. Ich muss euch auch gestehen, als ich das hörte, habe ich gesagt, das mache ich auch. Und habe auch zwei Eimer voll mit tollen Früchten gekauft. Zu mir hat es mein Geld nicht erlaubt. Und bin nur durch diese Menschen, mit denen ich mich sonst, wo man so ein bisschen, ah, oh Mensch, die sind so, die leprös und so. Die sind so, und wenn ich mich anstecke und dann fällt mir auch noch die Nase ab. Und so. Bin zu denen hin und habe das mal als eine Übung gemacht, weil ich mich einfach so inspiriert fühlte durch dem Beispiel dieses Baselers. Und ich habe auch gemerkt, da passiert irgendwas. Das ist wie eine Transformation, die da entsteht. Und so möchte ich euch auch mal bitten, als Übung, mal den Leuten Gutes zu tun, mit denen ihr sonst überhaupt nicht Kontakt habt, weil ihr denkt, die sind zu bürgerlich oder zu oder überhaupt unmöglich vom Ansatz her und von der Ausführung und so. Das ist eine gute Übung. Das gibt einem wirklich einen kleinen Durchbruch. Insbesondere, wenn ihr das nicht nur als moralisches Prinzip seht, sondern versucht zu verstehen, das sind Teile Krishnas, nicht? Und so. Das ist auch unglaublich. Da kann sich das ganze Weltbild plötzlich verändern. Das aufs Ego konzentrierte Weltbild. Eine richtige Einweihung ins spirituelle Leben wird immer begleitet. Also der Guru schaut unter anderen Dingen, wenn er die Qualifikation eines Schülers feststellen will, wie weit der eigentlich schon Mitgefühl entwickelt hat. Da gibt es diesen tollen Bericht, den ich mal in Vrindavan gehört hatte. Da war so ein arroganter Schnösel, der wollte eingeweiht werden. Wisst ihr, was Schnösel ist? Das Wort sagt es, glaube ich, ne? Ein Arroganzler. Es war ein Gelehrter noch dazu. Und sein Guru wusste, der ist so von sich eingenommen. Den werde ich nur nach einer Lektion einweihen können, wenn er die Lektion annimmt. Er sagte zu ihm, also ich kann dich leider nicht einweihen, bevor du einen Test bestanden hast. Finde bitte jemanden, der dir in jeder Hinsicht unterlegen ist. Da dachte der Gelehrte, das ist sehr einfach, da gehe ich einfach vor die Tür und dann kralle ich mir den ersten und aber wie er sich so die Leute anschaute, merkte er, dass gut einer vielleicht nicht so helle war, aber dafür konnte er schwere Lasten tragen, schwerere als er. So wurde ihm klar, dass unter den Menschen niemand in jeder Hinsicht weniger ist als wir. Er ging also zu den Tieren und er sah den Esel an, der natürlich auch nicht besonders helle ist, also aber dabei absolut laut Ia rufen kann, nicht? Und eine allzeit marschbereite Sexualität besitzt. Das sollen die Menschen ja heutzutage auch entwickelt haben. Nicht? Und er wurde dann beeindruckt. Und so sah er schließlich, dass Brahma niemanden geschafft hatte, nur mit Nachteilen, sondern auch mit Vorteilen. War er enttäuscht und dachte sich, ich habe noch niemanden gefunden und musste dem Ruf der Natur folgen und war dann auf dem Feld und erzeugte den menschlichen Haufen und sah, wie ein Wurm von nirgendwo also auftauchte und den menschlichen Haufen aufsuchte. Und er dachte sich, jetzt habe ich ihn. Der ist mir wirklich in jeder Hinsicht unterlegen. Der geht in die Substanz hinein, mit der also niemand etwas zu tun haben möchte und fühlt sich dabei noch wohl, welch ein Irrtum. Und wollte gerade den Wurm nehmen und ihn zu seinem zu diesem Guru bringen, als er merkte, halt. Der Wurm nimmt diese unbrauchbare Substanz, nimmt sie und macht daraus wertvolle, wie nennt man das, Dung. Ne? Ne? Und das kann man dann nehmen, um die Felder fruchtbar zu machen. Ich weiß es. Der Wurm, der macht etwas, was ich nicht tun kann. Er ist mir nicht in jeder Hinsicht unterlegen, nur in mancher. Er kann nicht so schnell laufen, zum Beispiel. Und so ging er dann zu seinem spirituellen Meister zurück und sagte, vielen herzlichen Dank, dass du mir gezeigt hast, dass ich sehr arrogant bin. Ich weiß inzwischen, dass mir niemand in jeder Hinsicht unterlegen ist. Hare Krishna, ich gehe jetzt nach Hause, ich kann nicht eingeweiht werden. Der Guru sagte, du hast die erste Lektion verstanden, jetzt können wir dich weiter unterrichten und mal sehen, ob du zur Einweihung dann irgendwann qualifiziert bist. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ein spiritueller Mensch sich immer wieder hinterfragt, und niemals von Stolz überwältigt wird. Und das geschieht durch Mitgefühl, insbesondere durch mitfühlende Aktion. Mitgefühl fängt an, indem er sich erstmal hineindenkt in einen Menschen und versucht zu verstehen, wo er ist und wie er die Sache erlebt. Dann geht es weiter, dass man in seinem Herzen versteht, wo der Mangel dieses Menschen ist, was er noch brauchen könnte, um richtig sich weiterzuentwickeln. Vielleicht fragt man auch. Und das Dritte ist, dass man eine Aktion macht, dass man etwas tut, um das zu versorgen, um die Menschen zu versorgen. Das ist ganz wichtig. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der spirituelle Meister von Srila Prabhupada, ist einmal mit seinen Schülern durch die Welt gegangen, also auf Pilgerreise gegangen und hat dort arme Bettler gesehen und jeder ist an dem Bettler vorbeigegangen. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat sich dann umgedreht, ist alleine zum Bettler zurückgegeben und hat ihm einen Almosen gegeben. Und seine Schüler waren natürlich alle total erschrocken und ging auch hin und gaben dem auch ihren Almosen. Der wurde bald der reichste Mann Indiens, glaube ich, weil sie dachten, das ist wahrscheinlich ein Heiliger. Aber Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagte, nein, well, ich weiß nicht, ob er ein Heiliger ist, er ist ein Bettler. Und ich wollte euch zeigen, versucht Leuten zu helfen. Wenn diese Grundhaltung da ist, werdet ihr Wunder sehen. Ihr werdet sehen in eurem Leben, wie plötzlich ein Tor aufgeht und euch in ganz neue Erlebnisbereiche hineingibt, bringt. Nun, um dieses Mitgefühl zu zeigen, ist es, das ist wohl mein letzter Punkt, wichtig, dass man selber in einer starken Position ist. Es ist anstrengend. Zunächst einmal auf andere einzugehen. Und manchmal ist es bestimmt auch schwierig für manche von uns. Deswegen ist es wichtig, dass ein spiritueller Mensch unbedingt auch an seine eigene spirituelle Gesundheit denkt. Und Prabhupada sagte einmal, wenn du jemanden retten möchtest, der gerade ertrinkt, dann musst du dir sicher sein, dass du in dem Versuch nicht weggespült wirst. Du selbst musst stark sein, dann kannst du jemandem helfen. Deswegen rette dich erstmal selber, dann versuche andere zu retten. Oder du kannst beides parallel zueinander machen. Dass du selber im spirituellen versuchst, spirituell klar zu kommen und dann parallel dazu etwas unternimmst, um anderen zu helfen. Da kriegt man unglaubliche Segnung. Ich selber in meinem spirituellen Leben bin ja seit so vielen Jahren jetzt unterwegs und versuche wirklich andere zu motivieren und vielleicht ein Feuer in ihn zum Entfachen zu bringen, was schon in ihm drin ist. Und ich habe eins bei mir gemerkt. Am Anfang habe ich das sicherlich unreif getan. Ich habe sicherlich versucht, eine Freude zu haben, wenn andere Leute auch zur Hare Krishna Bewegung kamen. Nicht, das ist so, möge meine Familie größer werden, Hare Krishna. Aber irgendwann habe ich gemerkt in meinem Leben, dass das nicht die Motivation sein kann für einen spirituellen Menschen, sondern dass die eigentliche Motivation einfach dieses Mitgefühl sein muss, dass man eben Leuten auch nichts aufzwängt, was vielleicht für sie nicht passt, sondern dass man einfach den Wunsch hat, ihnen zu helfen, ihr Dharma zu finden, ihre Position zu finden. Also es ist sehr wichtig. Ich sage das, weil so oft sehe ich in spirituellen Kreisen auch immer Krishna-Bewusstsein und auch an mir selber, ich will mich da gar nicht als Ausnahme darstellen, diesen Wunsch nur für sich selber klarzukommen. Das ist der falsche Ansatz und wird uns nicht die Qualifikation geben, das zu erlangen, was wir wollen, in die spirituelle Welt zu kommen, wo einfach kein Ego, die Welt des Egos nicht da ist. Niederhangkala. So, Hare Krishna, hoffentlich habe ich etwas gesagt, was wichtig ist. Ich will nochmal wiederholen. Bhaktivinoda Thakur macht das sehr klar. Er sagt, wir müssen selber in einer spirituellen starken Position sein. Das ist wichtig. Und dann denken wir über andere nach und was sie brauchen. Und dann versuchen wir ihnen, soweit es in unseren Möglichkeiten gibt, das zu geben, was sie brauchen. Ich habe sehr oft gemerkt, viele Menschen brauchen einfach nur Ermutigung. Dann geht es schon weiter. Das ist die wichtigste Gabe. Ich habe gerade neulich sowas gehört, was ich euch unbedingt erzählen. Da waren zwei Frösche auf Wanderschaft. Quak, 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 quak. Und fielen in ein Loch hinein. Das war richtig ein schönes, tiefes Loch. Und versuchten jetzt aus dem Loch herauszukommen, indem sie sprangen. Die anderen Frösche, die auch mit auf Wanderschaft waren, es war also richtig ein Froschwanderzug, sahen die beiden Frösche und sahen, das gab keine Möglichkeit, aus diesem Loch herauszukommen und standen dann um das Loch und wollten ihnen den Schmerzen erleichtern und riefen runter, hat keinen Zweck, da kommt niemand raus, quält euch nicht ab, setzt euch einfach hin, rastet und irgendwann werdet ihr sterben, Haribol. Das sagten sie. Quält euch nicht so ab. Die Frösche sprangen aber weiter, die beiden. So sagten sie lauter, kein Zweck, no future. Bis schließlich der eine Frosch auf sie hörte und dann nach einiger Zeit auch verstarb. Nur der andere Frosch sprang umso schneller und umso höher und umso gewaltiger, je mehr sie ihn entmutigten, bis er oben landete und einer Freiheit war. Und die Frösche gesagt, wieso bist du denn weitergesprungen und hast nicht auf uns gehört? Da sagte der Frosch, ja, aber ich hab doch auf euch gehört. Oder? Ich bin ein bisschen taub, sagte der Frosch. Ich habe gedacht, ihr ermutigt mich. Und dann bin ich gesprungen und immer, da konnte ich immer höher springen plötzlich. Hare Krishna. Er war ein bisschen taub. Habe ich sehr oft gesehen, wir müssen einfach einander ermutigen auf den spirituellen Pfad. Dann springen wir schon, also dann geht das schon. Das braucht jeder, besonders wenn es eine Ermutigung ist, die von Herzen kommt und von eben mit dem Verständnis, dass yes, ich kenne deine Nöte, ich kenne deine Reise auch, aber ja, es wird schon gehen. Du bist eine ewige Seele. Und Krishna hilft sehr oft denen, die da sich bemühen. Wenn Krishna sieht, dass seine Devotees sich einfach bemühen, dann ist Krishna unglaublich zufrieden mit den Devotees. In Madhurya Kadambini wird beschrieben, wie es zu der Gottesbegegnung kommt. Und es ist sehr rührend. Krishna erscheint vor den Devotees und sagt, mein Devotee, für mich bist du durch viele Leben gereist. Für mich bist du wie ein heimatloser Bettler geworden. Ein Bettler der Liebe. Hare Krishna. Du hast es erduldet, wie andere dich verkannt und missverstanden haben, nur um meinetwillen. Ich möchte dir so gerne etwas geben. Aber ich weiß, es ist sehr schwierig. Ich kann dir nicht mystische Kräfte geben, wie es den Yogis gebe. Ich kann dich auch nicht eingehen lassen in meine Ausstrahlung des Brahmans. Denn du willst das alles nicht mehr. Wie kann man einem Menschen das geben, was man einer Kuh gibt, nämlich Gras? Wenn wir sagen, Gaurangaji, du hast gut studiert, nimm zur Belohnung diesen Grashaufen an, lass ihn dir schmecken. Das ist keine richtige... Wie kann ich dir, sagt Krishna, mystische Kräfte geben, das Brahman? Ich glaube, es gibt nur eines, was ich dir geben kann. Das bin ich selber. Ich muss mich dir herschenken. Denn du willst ja nur das. Haribo. Und sagt der Devotee, oh Krishna, sag jetzt bitte nicht so, dass ich mich so bemüht habe. Es ist andersherum. Du hast dich um meine Befreiung bemüht. Als ich im Ozean der Leiden unterging, gebissen vom Krokodil aus Zorn und Illusion, bist du gekommen und hast den Sudarshan Chakra Feuerrad geworfen und meine Leiden zerschnitten. So rum ist es gewesen. Ich habe mich nicht bemüht um dich, du hast dich um meine Befreiung bemüht. Aber ich habe ein großes Leid. In der Vergangenheit habe ich dich verglichen mit dem Mond, deine Schönheit mit dem Mond verglichen. Aber ich sehe, dass dieser Vergleich nicht hinkommt. Es ist so, als würde man einen Haufen Gold mit einem angebrannten Senfsamenkorn vergleichen. Du bist um so viel schöner. Deswegen weiß ich auch nicht, was ich noch sagen soll. Bitte nimm einfach nur meine Gebete entgegen. Hare Krishna, Hare Krishna. Der Devotee weiß nicht mehr, was er sagen soll. Krishna ist so super. Ja, so, ich finde diesen liebevollen Austausch sehr, sehr nice. Und ich weiß, für Krishna sollen wir dieses Mitgefühl einfach entwickeln. Das ist in den heiligen Texten immer drin. Ich habe noch einen anderen vorbereitet, um selbst die größten Skeptiker unter euch, die sagen, oh, gib uns bitte keine moralischen Vorlesungen am Abend, zu über... Hier, wie denkt ein Devotees Krishna? Wenn jemand unglücklich ist, wenn er die Not anderer Lebewesen sieht, und glücklich, wenn er sieht, dass ihm Glück widerfährt, werden seine religiösen Prinzipien von fortgeschrittenen Persönlichkeiten als unvergänglich wertgeschätzt. Also, du kannst dich ja selber mal prüfen. Bist du unglücklich, wenn du andere Leute leiden siehst? Und bist du glücklich, wenn du siehst, dass es anderen gut geht? Oder geht es dir so, dass du gerade glücklich bist, wenn du andere in der Misere siehst? Und höchst unglücklich, wenn sie mehr Glück in ihrem Leben erfahren. Und dann weißt du, wo du ungefähr stehst. Das ist ein guter Litmus-Test, wo man sehen kann, wie viel Säure man noch im Herzen hat. Ja. Ich persönlich denke so darüber nach. Das hat mir Radhanath Maharaj einmal gesagt, als ich ihn gefragt habe, wie gehst du denn damit um, mit anderen mitfühlend zu sein und für andere gut, für das Wohl anderer tätig zu sein. Er sagt, manchmal, wenn ich das nicht so empfinde, erinnere ich mich daran, dass Krishna Wunsch das ist. Und er gab das Beispiel, Man sieht in der materiellen Welt, wie ein Kellner zum Beispiel sich die Schmähungen seiner Kunden einfach es einfach erträgt, wenn er zum Beispiel aus Versehen mal ein bisschen Tomatensauce auf das weiße Kleid gegossen hat und die dann hochgeht und sagt, du böser, mieser Mensch und so weiter. Der toleriert das einfach, damit er Trinkgeld kriegt. Wisst ihr, dass Kellner, ich weiß nicht, wer ein Kellner, ich habe noch nie einen Kellnerjob gemacht, aber ich war schon in Restaurants und habe Mineralwasser getrunken und gesehen, wie die Leute manchmal mit denen umspringen. Einmal war ich und habe zu so jemandem gesprochen, im Café Einhorn. Oh, da wurde ein armer Kellner so runtergeputzt. Der hat einfach weiter gelächelt und gesagt, es stimmt, wie Sie das sehen. Ist sogar noch schlimmer, bin ich dran, als Sie es sehen, weil er ein Trinkgeld haben wollte. So, wenn wir in die spirituelle Welt gehen wollen, dann sollten wir doch das bisschen Unannehmlichkeit, was uns manchmal Leute bereiten, tolerieren und ein bisschen Mitgefühl für die haben. Finde ich, ist einfach überzeugend. Hare Krishna. Jetzt möchte ich ein wohlverdientes Ende erreichen. Ich möchte noch sehen, ob einige Fragen sind zu dem Thema oder überhaupt zum Krishna-Bewusstsein. Ich habe eine Erfahrung gemacht. Ich habe so früher so eine Kiste gehabt. Da habe ich all die Leute reingetan, für die ich immer gebetet habe. Und da habe ich so kollektiv für diese rote Box gebetet, weil man konnte sich nicht an alle erinnern. Und das war sehr, sehr nice. Ich habe auch einmal einen Devotee gesehen, der war in der Ganga und nahm sein Bad in der Ganga und hatte so zwei so große Zettel mit Leuten, für die er das Bad nahm. Nicht? Und ist dann für jeden untergetaucht. Und das fand ich sehr gut, habe ich dann auch aufgenommen. Und, weiß ich, beim Gopunim hatte ich dann so zwei große DIN A4 Blätter und Nina Hagen und der und Bagda Fritz und Bagda Franz und dann kam erst Jaipataka Maharaj vorbei mit so 100 Schülern so im Tross und sah mich da, was machst du denn da? Hat er gesagt, ich bete für die Fallen Germans, für die Fallen Angels. Ja, hat er gesagt, setz mich bitte auch auf deine Liste. Und dann kam als nächster Gopa Krishna Maharaj vorbei. Das muss also so sonderbar ausgesehen haben. Und fragte, was machst du da? Und habe ich gesagt, ich arme nur jemanden nach, von dem habe ich gelernt, für andere zu beten. Also meine Namen auch bitte auf die Liste. Und das ist ja schön. Sehr schön. Hare Krishna. Das ist ein anderes Paradigma. Ich glaube, ihr versteht, es geht nicht nur etwas Moralisches zu tun. Es geht wirklich, dass man sich bewusst wird, wie sehr das falsche Ego mich dazu zwingt, immer nur an mich selber zu denken. Und so kann man einfach keinen spirituellen Fortschritt machen. Das klappt nicht. In keiner spirituellen Tradition hört ihr, denk immer nur an dich und mach Fortschritt. Hörst du nicht. Keiner echten spirituellen Tradition. Deswegen wollte ich euch diese Sachen vorlesen. Mein Tipp ist, fangt dort an, wo es leichter ist, euch leichter fällt. Beziehung, Freundesbeziehung, wo man einfach dazu steht und nicht wegrennt, wenn es nicht so Sonnenschein da drin ist. Oder als Eheleute, deswegen gibt man diese Versprechen an und es wird keine Trennung zwischen uns geben. Da kann man auch schön anfangen. Und dann, dass man langsam in seiner Tätigkeit, wenn man das Krishna-Bewusstsein verbreitet, sieht, einfach zu Krishna betet, wie kann ich das jetzt machen, dass die Leute wirklich einen Nutzen davon haben und im Herzen berührt werden. Und muss man auch ehrlich mit sich sein, was in der eigenen Kapazität liegt. Wir haben alle bestimmte Fähigkeiten und müssen sehen, wie wir die einbringen. Ich finde zum Beispiel eine gute Sache, dass man so spirituelle Abende arrangiert bei sich, wo tatsächlich spirituelle Inspiration gehen kann. Oder wie auf Goloka Dham, wir wollen einfach Feste machen, auch für die Umgebung, die ganzen Leute, die uns da umgeben, machen wir so, wollen wir ein großes Tag der offenen Tür machen, wo es auch Pferdereiten gibt, weil die ja nun ein bisschen hundsrückig sind, nicht? Also nicht sich vornehmlich alle für spirituelles Leben interessieren. Karten lesen, mein Bruder sollte ihnen die Karten lesen, nicht? Weil sie das vielleicht interessiert. Astrologie zählt und so. So einfach, was sitzt auf der Ebene der Leute? Das ist auch ein Wunsch, den wir jetzt mit der Vedenakademie machen. Wir haben einfach festgestellt, dass der Anknüpfungspunkt oder die Kontaktfläche des Krishna-Bewusstseins so klein in Deutschland ist. Man muss sich wirklich ganz spezifisch für persönliche Hingabe und mit selbstloser Motivation an einen persönlichen Gott in Vrindavan interessieren, der in seiner Freizeit die, also auch sonst, vornehmlich die Kühe hütet. Ne? Also das ist so spezifisch, dass man also, da kommen nur ganz wenige dazu, sich damit zu begeistern. Nicht? Aber wir müssen ein anderes Angebot haben, wie Jana Jamadi zum Beispiel, der diese tollen Kurse gibt, weil das ist für die Leute, da sind die sehr, sehr interessiert, mit der vedischen Kultur in Kontakt zu kommen, wo es um Gesundheit geht und so. Nicht? Das ist sehr wichtig, Ansatzpunkt oder Kontaktfläche zu vergrößern. Und dazu ist ja die vedische Kultur da. Es ist ja nicht, dass man sich das aus den Haaren ziehen muss. Das ist ja alles vorhanden. Nicht? Das muss man dann gut präsentieren. Und da sind wir jetzt sehr auf der Vedenakademie bemüht. Den hat ein Tischler, stellt euch das mal vor, einen 12-seitigen Tisch hingestellt und hat gesagt, er will dafür nichts haben. Und die sitzen jetzt jeden Tag, weil Gadada, der funktioniert so, der braucht was Konkretes. Und die sitzen jetzt jeden Tag an diesem 12-seitigen Tisch, der wie die Tafelrunde aussieht, und diskutieren gerade eine Umgestaltung der Vedenakademie, dass das Alte weiterlaufen kann, aber dass wir in Richtung Berlin was unternehmen, denn Berlin ist die Stadt in Deutschland, wo sich viele Leute Gedanken machen um Spiritualität, Kultur und auch neue Aufbrüche in der Wissenschaft. Wir wollen im Herbst einen Kongress organisieren mit Wissenschaftlern zusammen. Und Damodar, du musst unbedingt kommen und Pantomime machen. Wenn's geht. Also wir wollen so einen ganz neuen Ansatz finden. Einfach aus diesem Gedanken des Mitgefühls auch. Nicht? Wie kann man die Leute denn besser erreichen, dass die mehr Nutzen von dieser alten Kultur haben? Gut, danke Stefan, du hast mich ganz richtig in Fahrt gebracht mit deiner Frage. Darf ich noch sehen, sind noch andere Fragen da oder noch andere? Dann würde ich sagen, gehen wir nicht zu, also beenden wir hier. Ich dachte, dass wir noch einen schönen Hare Krishna Mantra singen, eine schöne Raga. Ist das gut? Ja? Gut. Wenn ihr unbedingt wollt. Kurz nur, keine Sorge, dass wir nicht so in die späte Nacht kommen.